Ich habe mich gerade für Naked Attraction beworben.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 68.
Opinions.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Ich habe festgestellt, dass ich von diesen ganzen Markus-Lanz-Sendungen, ne, die sind hervorragend gegen meinen niedrigen Blutdruck. Ich habe keine Kreislaufprobleme mehr seitdem, weil ich mich so aufrege. Ich bin ja so eine introvertierte Aufregerin.
Ja.
Da geht mein Blutdruck hoch und dann habe ich keine Kreislaufprobleme mehr. Ich bin der heutigen Zeit so dankbar dafür.
Ich muss dir da auch wirklich mal ein Kompliment machen. Ich finde, dass bei den Scheißproblemen du schneller und häufiger den kreativen Lösungsansatz hast. Also, dass du in einem steigenden Blutdruck das Positive siehst, speziell bei dir, nicht jeder Mensch hat einen niedrigen Blutdruck, du aber schon, das muss man erstmal hinkriegen. Immer diesen lösungsorientierten Ansatz.
Ja, das habe ich echt.
Großes Kompliment.
Daher, willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Habe ich schon gesagt.
Wir freuen uns, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Ich habe ein paar Themen fürs Intro mitgebracht.
Dann lass mal hören. Was hast du als erstes?
Kim Kardashian verkauft jetzt Mülleimer.
Das ist aber. Ja, gut, doch, ist eine Neuigkeit. Vorher Müll, jetzt Mülleimer. Das ist aber nur folgerichtig.
Ich fand das so spannend, weil ich wollte ein Start-up für Mülleimer mal machen. Weil ich finde, es ist wirklich ein Thema, dass es keine schönen Mülleimer zu kaufen gibt.
Stimmt. Als wir gesucht haben, das war ziemlich schwierig.
Wäschekörbe, Mülleimer, ich finde auch große Blumentöpfe gibt es auch sehr selten. Die sind immer sehr teuer und auch gar nicht mal so schön.
Okay, aus der Auswahl Blumentöpfe, Mülleimer oder Wäschekörbe hat sich Kim Kardashian für Mülleimer entschieden. Hast du schon gesehen, was es für welche sind? Sind die schön? Lösen die dein Problem?
Es ist einfach nur aus Stein und das sind irgendwie so Badezimmerartikel. Ich kann auch mit Kim Kardashian nicht so viel anfangen. Egal, gehen wir zum nächsten Thema.
Wird das genauso?
Ähnlich. Mhm. Und zwar der Döpfner.
Matthias Döpfner.
Ja, CEO vom Springer Verlag. Der hat Elon Musk eine Nachricht geschrieben. Kurz bevor Elon Musk damals öffentlich gemacht hat, dass er Twitter kaufen möchte, hat der Döpfner geschrieben: Warum kaufst du nicht Twitter? Wir würden das für dich führen und wir würden eine echte Plattform für freie, ich muss es gerade auf Deutsch übersetzen, für freie, wie sagt man denn, Free Speech auf Deutsch?
Freie Meinungsäußerung.
Freie Meinungsäußerung.
Thema unserer heutigen Folge, Iris, ja.
Nicht freie Sprache, sondern
freies Sprechen mit vielen Bildern.
Ja, genau.
Ja.
Und das wird total super für die Demokratie sein. So ungefähr hat er das auf Englisch
geschrieben. Hat er irgendwas in Anführungsstriche gesetzt oder meint er alles ernst?
Der hat das alles ernst gemeint. Und dann hat Elon Musk zurückgeschrieben, interessante Idee. Und dann hat der Döpfner wieder zurückgeschrieben, hey, ich mein's ernst, es ist machbar und es wird Spaß machen.
Das ist der erste Satz, den er wahrscheinlich nicht in Anführungsstriche hätte setzen müssen, den er wirklich so meinen konnte, dass es ihm Spaß machen wird.
Ey, ich finde das super interessant, weil man sieht richtig, dass der Springer Verlag sagt, okay, wir könnten ja ganz neue Wege gehen. Nicht nur, dass wir jetzt sowas wie Business Insider, Bild-Zeitung, Welt und so weiter haben. Mhm. Und in Amerika ist es ja Politico noch. Ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört. Hm. Nee, wir gehen auch auf eine Social-Media-Plattform, auf der sich auch die meisten Journalisten tummeln, auf der die Meinung am meisten zählt eigentlich.
Ja.
Und die werden wir dann einfach führen. Und das ist dann die Demokratie.
Ich weiß ja nicht, ob Elon Musk unseren Podcast hört, aber falls er das tut, Elon, kauf doch mal TikTok und Iris und ich führen das dann für dich.
Also ich würde es machen,
Wir managen das. Also so klingt dieser Move für mich.
Ich finde es total spannend.
Jemand anderes soll das bezahlen und du willst es dann eigentlich besitzen. Das ist der Move, oder?
Naja, nicht wirklich. Also dass man schon sagt, hey, wir managen das Ganze.
Ja, ja. Managen heißt aber besitzen. Vor allem, wenn das deine Kompetenz ist, weil du Chef von sowas wie einem Springer Verlag bist. Dann hast du ja Ahnung davon, wie du so ein Riesenschiff managst.
Ja, und ein Springer Verlag hat auf jeden Fall Ahnung davon, wie man etwas gut aufbaut und koordiniert. Mhm. Das muss man denen schon lassen. Das haben die echt extrem gut bisher gemacht. Mhm. Was ich so spannend finde, ist, dass der Artikel ja vom Business Insider ist und Business Insider ist vom Springer Verlag. Mhm. Und die haben dann auch unter dem Artikel geschrieben, wenn man ein Twitter-Mitarbeiter ist oder irgendjemand, der brisante Insights hat, dann soll man sich bei dem folgende Mitarbeiter vom Business Insider melden und dann stehen da die Kontaktdaten. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, würde ich das machen, wenn ich bei Twitter arbeite und etwas leaken könnte, würde ich mich bei diesem Kontakt melden, weil theoretisch, ganz theoretisch, hätte doch der Döpfner Zugang zu diesen Daten. Also er könnte ja, weil er ja der oberste Chef ist, irgendwie doch da rankommen. Vielleicht auch nicht. Es würde mich ja mal interessieren, vielleicht arbeitet irgendjemand bei Business Insider oder kennt sich da halt mit den ganzen Strukturen aus. Aber da sind bei mir kurz die Alarmglocken rot geworden, weil ich mir gedacht habe, wenn es doch um den Springer Verlag geht.
Hast du das absichtlich gerade gesagt? Oder wieder die Alarmglocken sind schon wieder rot geworden?
Ja, stimmt. Ihr wisst schon, was ich meine.
Du hast sehr, sehr schüchterne, verschämte Alarmglocken, die ganz schnell rot werden. Die, weißt du, die sagen auch bei denen nicht Alarm, sondern die werden rot und sagen Ups, Ups.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist sus.
Ja.
Also ich hab mich gefragt, würde ich das machen? Würde ich irgendwas dem Springer Verlag leaken?
Ja.
Wenn ich doch wüsste, es geht auch um den Springer Verlag.
Das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, wo man auch völlig frei von Verdacht auf Verschwörungstheorien ist und so. Die sind nicht einfach nur eine journalistische Kraft in diesem ganzen Gefüge. Die versuchen, etwas aufzuklären und uns andere alle darüber zu informieren, was geht eigentlich zwischen Elon Musk und Twitter. Sondern offensichtlich sind sie selber ein Player. Offensichtlich haben sie selber ein eigenes Interesse an der Sache. Denn sie haben gesagt, komm, wir managen dann Twitter für dich. Das ist keine ganz normale Art, dann zu sagen, ja, und gibt uns mal Infos, weil wir sind Journalisten. Nee, nee, das sind Käufer.
Also wie gesagt, wenn irgendjemand von euch bei Business Insider arbeitet, ich finde ja, dass Business Insider momentan wahnsinnig gute Inhalte hat, ne? Mhm. Es würde mich echt interessieren, wie sind da die Strukturen? Könnte ein Döpfner theoretisch darauf zugreifen? Könnte das missbraucht werden oder
worauf
nicht?
Worauf zugreifen dann eigentlich? Auf die Leaks?
Ja.
Und auf die Daten, wer ja sie geschickt hat?
Ja, frage ich mich, ob das nicht. Also eigentlich gibt es ja dann auch so einen Kodex, dass du da ja auf gar keinen Fall an irgendwas wahrscheinlich ran könnte. Ich weiß es alles nicht. Es waren auf jeden Fall so meine Gedanken, als ich das alles gesehen habe, dass ich mir gedacht habe,
Also, falls ihr uns gerade zuhört und wirklich null in dieser ganzen Medien- und Verlagsbranche und so euch auskennt, ich fühle euch. Ich habe auch ein bisschen Fragen im Vorfeld an Iris stellen müssen, um hier so richtig durchsteigen zu können, worüber wir da eigentlich reden.
Ja, ich finde, es passt so gut zur heutigen Folge.
Tut es, aber ich wollte gerade so ein bisschen dann jetzt einladen und sagen, es wird nicht den Rest der Folge um solche komplexen Themen gehen, sondern um Meinungen als etwas ganz Allgemeines und in vielen Bereichen.
Ja, ich finde das immer schön mit den Meinungen und den Debatten. Aber ich habe das schon so in mir, dass ich mir, egal wer wo arbeitet, ich schaue mir die Konstrukte gerne an. Mich interessiert das, wie ist das System aufgebaut und wer sitzt dahinter und welche Köpfe entscheiden etwas.
Ja.
Weil das schon auch mit die öffentliche Meinung bestimmt.
Total. Und da es immer so einfach ist, Leute, die in Führungspositionen sind, abzustempeln als Autokraten, haben wir ein passendes Scheißproblem, das aber die Gegenseite beleuchtet. Und zwar folgendes.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zoller Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik, der Sprühkopf aktuell aus noch 47%.
100% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Was ist dein Scheißproblem?
Diesmal keine Sprachnachricht, ich lese vor. Liebe Iris, lieber Matthias, ich hatte schon eine Sprachnachricht zum Thema aufgenommen, ist wieder verworfen. Ich bin Arzt und in einem kleinen Fach tätig, dass man mich an der Stimme erkennen könnte. Zum Thema, als Negativbeispiel. Als blutiger Anfänger war mir mal ein Oberarzt vorgesetzt, der ernsthaft zu einer Kollegin meinte, ja, du hast zwar recht, aber meine Meinung gefällt mir besser. Nun bin ich seit fast einem Jahr selbst Chef an einem großen Krankenhaus und der ganze Laden ist voll Chefarztkollegen, die alle Shitmoves beherrschen, die ihr in eurer Folge beschrieben habt, die nur ihre eigene Meinung anerkennen. Mein scheiß Problem? Ich würde gern einen kooperativen Führungsstil in meiner Abteilung durchhalten. Meine Mitarbeiter sind jedoch so geschädigt, dass die damit nicht klarkommen und den Diktator einfordern. Ich will nicht, dass ich in 10 Jahren auch so bin. Ich danke euch für euren Podcast, bin seit Anfang an dabei, macht weiter so, erwähnt bitte nicht meinen Namen. Liebe Grüße, Hans. Ich habe einen falschen Namen gesagt.
Ey, das ist mein Scheißproblem seit ein paar Jahren und ich freue mich gerade wahnsinnig darüber, dass ich mal jemanden finde, der sagt, hey, ich habe auch das Scheißproblem.
Ja.
Weil ich finde niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Es ist nämlich genau das. Man versucht, etwas Neues aufzubauen und total konstruktiv, ein konstruktives System, wo man sich selber auch ein bisschen zurückschraubt. Jetzt hast du aber das Problem, dass das Team das nicht annimmt.
Ja.
Und ich verstehe voll, was er meint. Das ist ein wirkliches existentes Problem, dass die Leute in den Systemen groß geworden sind, wo man halt einen beschissenen Chef hat. Und die brauchen das dann auch weiterhin, dass der Chef immer der Böse ist.
Mhm.
Also man hat schon die Rolle des Arschlochs. Ja, und wenn du dann jetzt nicht die Rolle des Arschlochs erfüllen kannst, sondern du bist total konstruktiv, dann musst du total gucken, wen holst du dir da eigentlich ins Team rein? Wer versteht das?
Mhm.
Wer versteht eine konstruktive Führungsweise?
Mhm. Und trägt sie mit.
Ja.
Ja.
Und da wird's schwierig. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich, also wenn es jetzt hier andere Chefs gibt,
ja,
die sich davon angesprochen fühlen und sagen, oh mein Gott, ich habe genau das gleiche Problem. Vielleicht werden die was Ähnliches fühlen, weil es gibt kaum Fachliteratur dazu. Es gibt kaum was. Du machst LinkedIn auf und alle reden nur davon, hey, man muss anders führen, man muss konstruktiver sein. Dann denke ich mir, ja, erzähl mir was Neues. Was machen wir denn mit dem Team, das das nicht annimmt?
Ja, weißt du, warum es da wenig gibt?
Hm?
Also ich weiß, wir kennen ja nicht alles. Vielleicht gibt es ganz konkret was dazu, das kann ja sein. Aber wir kennen es gerade nicht. Weil es schon die Anwendung von eigentlich Philosophie ist auf eine moderne Geschäftswelt. Aber in der Philosophie und in der Fiktion wird dieses Scheißproblem immer wieder thematisiert. Mir fällt direkt eine Szene aus einem Film ein, den ich aber nie gesehen habe, aber nur die Szene habe ich gesehen, The Avengers. Ich habe diese ganzen Avengers-Filme nie gesehen, du ja auch nicht. Aber die Szene ist irgendwo mal rumgegeistert. Von Loki direkt erkennbar, weiß man dann auch so mythologisch, das ist ein Bösewicht einfach, ja.
Mhm.
Das spielt in Stuttgart auch noch. Der taucht auf.
Ist ja ein Schwab.
Ja, ist ja Schwab. Kennt man, der Loki. Nein, aber Bösewicht im Sinne eines Diktators.
Der Willi Kerwoch.
Genau. Taucht gleichzeitig überall um eine Menschenmenge auf und schreit, dass sie sich hinknien sollen. Und vor lauter Angst und weil sie spüren, das ist übernatürlich und mächtig, knien sie auch alle. Und dann fängt er an, genau das zu sagen. Dieses, merkt ihr das nicht, dass das euer Problem als Menschheit ist, dass ihr die ganze Zeit aufrecht gehen und selber nach Macht streben wollt, dabei ist euer eigentliches, tiefstes Bedürfnis, euch hinzuknien und zu gehorchen und mitzumachen, euch zu unterwerfen. Das ist, glaube ich, dieser Kernsatz. Unterwerfung ist euer eigentliches Bedürfnis. Und es braucht halt nur jemanden wie mich, der dann hinkommt und es auch nimmt. Ich bin das, was ihr braucht. Ihr braucht keine konstruktiven Chefs, die kooperativ arbeiten wollen.
Ich glaube, das Problem am konstruktiven Stil ist, das bedeutet, dass sehr viele Leute Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Das bedeutet auch bessere Bezahlung. Also alles, es hat viele Vorteile.
Mhm.
Aber manche sind so ausgebrannt von den Jahren davor und haben einfach was ganz anderes im Beruf gelernt, dass sie gar nicht wissen, wie sie motiviert bleiben. wenn das alles so fürchterlich konstruktiv ist und wenn du auf einmal so viele Freiheiten hast und dann stellen die so viel in Frage und ich weiß einfach wirklich keine gute Antwort darauf, wie kann man das alles verbessern?
Das ist auch ein ganz klassisches Scheißproblem für keine einfachen Antworten. Es ist individuell, man muss gucken, wie man manipulativ sich ein System aufbaut, im besten Sinne manipulativ, weil dein Ziel ist ja eines, in dem andere die Macht mittragen und sie sich nicht bei einer Person ballt. Wenn das dein Ziel ist und du setzt Manipulation ein, um es hinzukriegen, dass die anderen sich auch dafür öffnen und nicht nach dem Diktator verlangen, finde ich, ist das eine gute Manipulation. Also das ist meine Meinung. Ich sag nur meine Meinung dazu.
Ich glaube, man muss den Menschen eine Perspektive bieten. Mhm. Das ist immer eine Antwort auf etwas. Und die Frage ist halt, wie kann so eine Perspektive aussehen? Mhm. Ist es mehr Geld? Weiß ich nicht, in seinem Fall irgendwelche Tagungen, weiß ich nicht, was man da machen kann. Mhm. Aber dass man so ein Teamgefühl hat und eine Perspektive.
Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr richtiger Ansatz, Iris. Ja, es ist ja Mühe, sich statt sich zu unterwerfen, selber mit einen großen Teil der Verantwortung zu tragen, dann ist das auch eine Anstrengung. Und dafür muss ich wissen, was bekomme ich dafür?
Ja, und man muss auch selbstkritisch sein. In meinem Fall war das so. Ich dachte immer, ich wäre super. Ich wäre so der tolle Chef, eine tolle Chefin. Ich könnte das alles so gut, ne? Hm. Und dann habe ich aber selber verstanden, wenn ich ein neues System aufbauen will, dann muss ich das doch erstmal selber raffen.
Ja.
Und muss selber verstehen, wann setze ich Grenzen, wann nehme ich mir zu viel auf. Hm. Und das versteht man oft selber nicht so gut. Und ich glaube, da würde ich auch nochmal ansetzen, dass ich mich selber fragen würde, was kann ich da eigentlich bieten? Wie schaffe ich es, das System so gut aufzubauen, dass wirklich andere davon profitieren und dass ich mich auch selber nicht dabei übernehme.
Ja.
Weil wenn man sich selber dabei übernimmt, dann spüren das die anderen und dann haben sie auch nicht so viel von dem neuen System.
Also ich glaube, wir haben vielleicht nicht das Problem komplett gelöst, aber einen Lösungsansatz gefunden. Es ist in seinem konkreten Fall eine Frage davon, was denn die Leute, die das nicht mittragen und die lieber den Diktator wollen, was hätten sie denn davon, ist die Frage, mit der er vielleicht selber eine Lösung findet. Was hätten sie davon, seinen Weg mitzutragen.
Genau.
Und das sehr gründlich zu beantworten und denen dann auch zu geben.
Und ansonsten biete ich auch nochmal an, die Arbeitsgruppe konstruktiv ins Leben zu rufen.
Oh Gott, das klingt richtig deutsch.
Das klingt richtig
Arbeitsgruppe destruktiv. Destruktiv,
genau. Die Kehrwoche gibt's auch.
Genau.
Genau, nee, also wenn ihr auch diese Probleme habt. Und ihr seid in einer Führungsposition, in irgendeiner Form. Es ist mir scheißegal, wo und was. Ja, wir haben alle ähnliche Probleme. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, über einen Austausch.
So, das war unser möglicherweise längstes Intro bisher, aber auch das, in dem wir schon am meisten vorgegriffen haben, worum es in der ganzen Folge gehen wird. Das Thema.
Opinions.
So, wir fangen im Thema mal komplett anders an als in allen anderen Folgen, und zwar interaktiv. Leute, egal wo ihr seid, steht mal mit uns auf. Nehmt man die Arme hoch, macht alles mit, vertraut uns. Es macht alles gleich Sinn. Arme hoch und dabei tief einatmen und dann seufzend ausatmen. Das ist mehr als ein Seufzen, ne? Das ist fast animalisch. Noch einmal. Sehr gut. Als nächstes wärmen wir mal unsere Lippen auf. Und zwar, indem wir boh, boh, boh machen.
Boh, 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 boh,
boh. Sehr gut. Dann diese Lippen flattern. Auch ohne Stimme. Und jetzt richtig übertrieben mit der Zunge. La, 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 la,
la, la.
Sehr gut. Jetzt eine Sache, die vielleicht nicht jeder kann, aber die wäre gut, nämlich das R-Rollen.
Miau.
Du kannst es nicht.
Ich kann es überhaupt nicht.
Frau Gavritsch, warum können Sie das nicht?
Nee, ich kann das einfach nicht.
Na gut, okay. Dann allerletzte Übung, die kannst du, und zwar wie so eine Sirene, aber ganz extrem. Oben, wii, und unten, wuh. Und
die gehen
so hoch und so tief wie möglich.
Wii.
So, ihr könnt das auch nach Belieben verlängern und nochmal zurückspulen. Iris, warum haben wir das Thema mit Stimmübungen angefangen?
Weil es die Stimme halt richtig krass macht.
Das hat sehr gut funktioniert bei dir.
Die ist jetzt ganz tief unten aus meinem Bauch. Nee, tatsächlich, ich spüre es auch. Vorher war die Stimme in meiner Kehle so ein bisschen weiter und jetzt kommt die so richtig schön warm aus meinem Bauch raus.
Warm.
Und meine Farbe.
Aber jetzt klinge ich gleich kompetenter und vertrauenswürdiger.
Du hast ein Video gefunden, an dem wir uns gerade orientiert haben.
Es ist ein TED-Talk, der ist sehr, sehr bekannt. Und da geht es darum, wie kann ich Menschen etwas erzählen und sie hören mir wirklich dabei zu.
Was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man überhaupt eine Meinung mit anderen Menschen teilt. Wenn man dir dabei gar nicht gerne zuhören will, weil du, da macht eine Liste am Anfang, die finde ich klasse, weil du einfach nur negativ bist, weil du lästerst oder eben weil du keine Aufwärmübungen gemacht hast und scheiße klingst, dann hört man dir halt nicht gerne zu.
Das Problem mit der Negativität ist ja auch, wir lassen uns so leicht von Negativität anstecken. Und man wundert sich dann, warum man gar nicht so viel beim anderen erreicht mit der Negativität langfristig. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass man nicht andere Menschen mitreißt, sondern dass man nach und nach eher denkt, oh nee, ich habe keine Lust, mich mit XY zu treffen, weil dann habe ich wieder so schlechte Laune danach.
Ja.
Oder wenn man direkt negativ in eine Argumentation reingeht, dann kann man den anderen gar nicht gewinnen. Und dadurch, dass Negativität so ansteckend ist, finde ich es besonders wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das eigentlich nicht gut ist.
Ja, dass Negativität eigentlich negativ ist, ne?
Aber weißt du, zum Beispiel jetzt im Social Media, nehmen wir Twitter. Mhm. Das ist so negativ, wie da debattiert wird. Also auch schon, was man so den Leuten meistens so unterstellt und sagt, was sie eigentlich damit gemeint haben, mit dem Tweet. Und dann denke ich mir, das ist nicht gut, wenn wir schon so da rangehen. Oder wenn halt, was ich schon oft gesagt habe, irgendwas halt trendet, was gerade im TV läuft oder was weiß ich nicht was. Die Gags gehen meistens wirklich nur darum, andere fertig zu machen.
Ja.
Und das kann eine Gagform sein. Mir geht es nicht darum, dass man das nicht mehr machen soll. Ich finde es nur so krass, dass es immer nur in die Richtung geht.
Ja, da fängt für mich auch eine Frage an, die wir vorweg bearbeiten können bei diesem Thema. Was ist denn dann überhaupt eine Meinung? Also wenn ich sage, ich mache gerne Scherze über andere Leute, die ich nicht mag und die hoffentlich dann die Leute, die über meine Scherze lachen, auch nicht mögen. Ist das eine Meinung?
Ja, nee. Eine Meinung ist etwas, was dich einlädt. Also wo du Bock hast, mit der anderen Person darüber zu diskutieren.
Und wenn ich eine Meinung habe, die dir überhaupt nicht gefällt, ist es dann trotzdem noch eine Einladung? Also wenn du dann sagst, ich finde deine Meinung scheiße, ist meine Meinung.
Nee, dann also ist auch irgendwie schwach. Also ich finde es immer gut, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, aber mir eine Möglichkeit gibt, dass man in Ruhe darüber reden kann. Auch ein bisschen hitziger, das geht auch, aber dass da irgendwie noch eine Möglichkeit besteht.
Ich habe eine Sprachnachricht bekommen, die mich an was erinnert hat, das du mir auch schon gezeigt hattest, eine Definition von Till Reiners zu Meinungen. Ich spiel mal kurz ab.
Hallo Matthias, dann kriegt ihr jetzt auch mal meine 5 Cent zum Thema Meinungsfreiheit. Schönes Thema. Ich bin Lehrerin an einer berufsbildenden Schule und unterrichte da unter anderem das Fach Gemeinschaftskunde. Und gerade in Gemeinschaftskunde ist es ja so, dass man kontroverse Debatten führen sollte, möchte, einen Meinungspluralismus wertschätzt. Und ich habe mich da früher sehr, sehr schwer getan, Schülern gegenüber verständlich abzugrenzen, was ist noch eine Meinung und was nicht mehr. Und der großartige Till Reiners hat das, finde ich, perfekt in Worte gegossen. Seitdem hilft mir das enorm. Der sagt, Doppelpunkt, eine Meinung hast du dann, wenn du deinem Gegenüber die Chance gibst, dir Recht zu geben. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Vielen Dank und tschüss.
Da hat er voll recht, der Till. Ich finde den übrigens gut, den Till Reiners.
Ja.
Den habe ich in letzter Zeit etwas häufiger auf dem Schirm. Ich hatte den vorher gar nicht, der war mir noch nicht mal ein Begriff letztes Jahr. Jetzt habe ich mir so ein paar Sachen von ihm angeschaut, auch wie er Cum-Ex, da hat er auch so ein Bit gemacht, wo er Cum-Ex mal beschrieben hat. Fand ich richtig gut.
Man merkt halt, dass der auch sich nicht damit zufrieden gibt, Sachen so zu wiederholen, wie sie schon von anderen oft gesagt wurden. Sondern dass er sich da auf die Suche nach einem Blickwinkel und nach irgendwas Neuem darin macht. Das finde ich wichtig. Warum sollte ich es mir sonst auch anhören? Das ist übrigens das, was, jetzt haben wir es sehr aktuell gerade, ne? Du hast schon am Anfang gesagt, dass du Lanz dir anschaust als Mittel gegen zu niedrigen Blutdruck. Aber die Beschwerde von Precht und Wälzer besteht ja darin, in dem Buch, das sie dann auch geschrieben haben und in dieser Lanz-Sendung über eine Stunde lang ausführlich bewerben durften, dass sie sich über das Fehlen eines Meinungspluralismus beschweren. Ne? Das ist ja, darüber beschweren sie sich. Und ich finde wirklich, das berechtigte Argument der beiden anderen, die dann in der Runde saßen, war, hey, in den meisten Redaktionen ist, wenn du wirklich nur nochmal in anderen Worten wiederholen willst, was schon überall gesagt wurde, ist das ein Ausschlusskriterium für das, was du sagen willst.
Als wir heute Morgen Lanz geguckt haben, habe ich echt mich nochmal daran erinnert, dass ich mich immer wieder beruhigen muss, bevor ich irgendetwas dazu sage. Das habe ich in der Selbstständigkeit gelernt.
Und du bist bei dem Thema noch gar nicht ruhig, oder?
Nee, das merke ich richtig. Ich bin voll, das habe ich wirklich gelernt bei Verhandlungen, dass ich nicht mein erstes Gefühl sprechen lassen darf, weil dann geht das meistens nicht gut aus und die Fronten werden nur verhärtet, sondern ich schlafe da nochmal eine Nacht drüber und denke dann nochmal drüber nach. Und ich glaube, ich würde auch zu dem Entschluss kommen, dass das Buch von Precht und dem anderen...
finde ich auch gut. Ich finde, das sollte auf dem Cover stehen. Precht und der andere.
Dass das ja gar nicht so hitzig debattiert werden müsste.
Ja.
Die haben da so ihren Standpunkt, kann man drüber sprechen, aber man muss da ja eigentlich nicht emotional drauf reagieren.
Ja, aber das fällt schwer. Mir auch. Ich würde das jetzt auch gerne fallen lassen, aber ich muss nachher nochmal drauf zurückkommen. Weil es da noch einen anderen Punkt gibt bei den
beiden. Aber es ist ja auch eine Prioritätenfrage, Matthias, ganz einfach. Ist das jetzt gerade wichtig? Ist das Buch von Richard David Precht wichtig? Es ist in meinem Leben wirklich nicht wichtig. Es ist von der Prioritätenliste ist es wirklich sehr weit unten. Ja.
Bei mir ist es eigentlich gar nicht mal auf der Liste.
Ja. Genau, aber wir fangen an, emotional über die Sache zu sprechen.
Ist ja auch gut, wenn wir keinen Fehler machen würden, dann hätten wir auch wenig, worüber wir jetzt gerade sprechen können. Mhm. Aber ich habe wirklich die Frage, genau konkret zu dem Thema. Mhm. Es ist negativ, sie beschweren sich in dem Buch, sie jammern. Und man lässt sich davon jetzt anstecken und verführen und provozieren, eine Meinung dagegen zu halten und deren Meinung zerstören zu wollen. Ne? Wie macht man das als normaler Mensch, der, vor allem das ist auch ein Punkt, der nicht hauptberuflich sich mit Social Media beschäftigt, wie jetzt wir beide, wie macht man das denn, dass man sich gegen diese Negativität und dieses, nein, meine Meinung ist richtig, nein, deine Meinung ist richtig, letzteres sagt niemand, wie wehrt man sich dagegen?
Ich glaube, es fängt schon mit dem eigenen Umfeld an, dass man immer wieder sich selber auch sagt, dass es wichtig ist, zuzuhören. Aha. Also jetzt zum Beispiel im Fall von Richard David Precht, ich würde ihm immer zuhören. Ich würde immer gucken, okay, wo hat er seinen Punkt, was sehe ich anders und mit einer gewissen Ruhe daran zu gehen.
Finde ich sehr gut, wenn man mir immer zuhört.
Und dass man Verständnis füreinander hat, empathischer miteinander umgeht und dass man sich vielleicht auch 2-3 Mal fragt, muss ich jetzt bei dieser Diskussion wirklich mit dabei sein auf Twitter? Kann ich da wirklich was Gehaltvolles dazu beitragen oder eher nicht?
Aber jetzt packe ich dich mal, Iris, weil wir reden ja hier mit unserer eigenen Community. Wenn die nicht schon so ticken würden, wie du das gerade beschreibst, dann würden sie auch diesen Podcast gar nicht hören. Meine Frage geht über die hinaus, die uns gerade zuhören. Was tun wir denn als Gesellschaft? Denn jeder Mensch, auch die, die uns nicht zuhören, auch die, die überhaupt keinen Bock haben, uns zuzuhören, auch die haben ja die Möglichkeit gerade, erstmals in der Geschichte, früher konnte man sich natürlich auf den Marktplatz stellen und auch irgendwas rumrufen, aber jetzt kannst du deine, egal wie uninformierte und hasserfüllte, in Anführungsstrichen, Meinung ins Netz stellen. Und wenn du nur ein bisschen was geschickt daran machst oder einen Nerv triffst, dann gibt es Traffic um diesen Hass herum. Dann gibt es Leute, die das retweeten und so weiter. Das ist meine Frage. Weil diesen Leuten kannst du ja jetzt nicht sagen, ja, hört erstmal zu, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Ruhe. Was tut man?
Pass auf, wir haben eine Sprachnachricht als Idee.
Mit einem Vorschlag, ja.
Bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob das eine unpopuläre Meinung ist oder einfach nur eine blöde Idee. Aber schlussendlich muss, um das alles wieder gerade zu biegen, was die Menschheit in den letzten 100 Jahren mindestens versaut hat, so eine kleine Systemrevolution geben. Dazu zählt unter anderem auch, dass man sich für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben qualifizieren muss und nicht einfach ein rumblökender Idiot sein darf, der seine Meinung kundtut, die oft offensichtlich keinen guten Hintergrund oder keinen intelligenten Hintergrund hat. Man sollte zum Beispiel sich für Wahlen qualifizieren müssen. Man sollte nicht einfach 18 Jahre alt werden und wählen dürfen, sondern es sollte sein wie beim Führerschein. Man macht einen Wahlführerschein und darf dann eben wählen zum Beispiel.
Ich hatte dann noch eine andere Sprachnachricht bekommen von der Hummelfee und sie meinte, es wäre eigentlich schon ganz gut, wenn man einen Social-Media-Führerschein einführen würde.
Also jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn man vielleicht gerade den Reflex hat, den ich nachvollziehen kann, dass man das hört und sich denkt, boah, das sind ja Sprechverbote und da, jetzt kriegen wir noch mehr Hürden in unsere Gesellschaft, das geht auch nicht. Mhm. Vielleicht täusche ich mich, aber haben wir nicht alle an irgendeinem Punkt schon mal mit so einem Gedanken gespielt, dass es gut wäre, dass man einen kleinen Test ablegen müsste, um was machen zu dürfen?
Ja, nee. Also ich habe nie darüber nachgedacht. Tatsächlich nicht.
Echt nicht?
Aber weil ich habe ja wirklich den Ansatz, dass wir uns alle gegenseitig so bilden müssen, dass wir wissen, dass vielleicht Morddrohungen eine dumme Idee sind. Im Social Media.
Das ist ein richtiges Bildungsziel. Ja. Super, ja. Iris vor Bildungsministerin. Super.
Ja, also dass wir halt besser miteinander auch umgehen können, dass wir vielleicht auch merken, wie ich jetzt ein totales Arschloch zur anderen Person bin, dann kommt das vielleicht nicht so gut an, dass wir das verstehen, ne? Diese Hoffnung habe ich immer noch in die Gesellschaft.
Aber ja, hier mit diesem Führerschein, der an der Stelle auch immer, es hat ja nichts mit Führung zu tun. Naja, okay, doch, okay, man kann einen Social Media Account führen zum Beispiel. Mhm. Ich finde ihn ein gutes Wort, weil beim Autofahren machen wir das ganz selbstverständlich. Wir sagen, du musst dich qualifizieren. Das heißt nicht, dass da ein Verbot existiert, dass du nicht fahren darfst. Faktisch schon, aber der Fokus liegt auf der Qualifizierung. Du solltest eine Prüfung ablegen, danach kannst du am Verkehr teilnehmen. Warum nicht mit Social Media? Denn dein Beispiel, dass ein Bildungsziel sein sollte, dass wir alle fühlen, dass eine Morddrohung nicht geht. Wie willst du das denn hinkriegen? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich schreibe jetzt auf Twitter eine Morddrohung und rechtfertige das mit, das ist halt meine Meinung. Meine Meinung ist, ich würde dich gerne umbringen. Das muss ich doch sagen dürfen. Hallo? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Okay, Morddrohungen, da gibt's Gesetze, dass das nicht geht. Aber das ist ja auch nur das Ende der Fahnenstange. Da alles darunter.
Ach Matthias, das gab's doch schon immer. Es gab doch auch schon immer den Stammtisch. Jetzt ist der Stammtisch halt im Social Media.
Ja.
Also ich weiß nicht, wir sollten uns da alle nicht so verrückt machen. Mein Problem sind eher die Bots und die Fake News und der ganze Scheiß, dass man dafür halt eine Lösung findet. Aber die Meinungen, mein Gott, dann hat Günther halt so eine Meinung, die halt vielleicht nicht so, ne?
Entschuldigung an alle Günthers, die uns zuhören und die jetzt vielleicht gerade denken, was haben die für ein Problem mit mir? Glauben die wirklich, ich schicke denen jetzt eine Morddrohung?
Weißt du, was auch das Problem ist bei Meinungen? Wenn man verurteilt. Das ist nicht geil.
Jemanden für seine Meinung?
Ja, dieses ganze verurteilende Gehabe, dass man direkt dem anderen etwas unterstellt, dass man gleich sagt, was ist gut, was ist schlecht. Das kommt auch nicht gut an bei den Leuten. Das ist keine gewinnende Art, die man da hat.
Aber ich will hier einen kleinen Themenblock aufmachen. Und da spielt genau das, was du gerade sagst, eine Rolle mit dem Urteil. Ich könnte über jemanden, der eine Meinung hat, die ich nicht mal als Meinung akzeptieren würde, trotzdem ein Urteil fällen. Es ist aber die Frage, ob ich es ihm sage oder wie ich es ihm sage. Aber mir geht es um ein Stichwort und zwar Satisfaktionsfähigkeit. Das ist ein altes Wort aus einer Zeit, in der man sich duelliert hat. Und da ging es darum, wenn man ein solches Problem, eine solche Meinungsverschiedenheit miteinander hatte, dass man gesagt hat, da kriegen wir jetzt nur Satisfaktion hinein in diesen Konflikt, indem wir uns duellieren. Dann war die Frage, darf ich mich denn überhaupt mit der anderen Person duellieren? Wenn ein Edelmann ein Problem mit einem Bauern hatte, dann durfte der ihn nicht zum Duell herausfordern. Weil der Bauer ja nicht satisfaktionsfähig war. Der hatte ja gar keine Ehre zu verlieren. Sind nicht meine Worte, sondern war die Ansicht der Zeit damals, ja. Und dieses Klassistische der Klasse von Edelleuten und von Bauern würde ich heute rausnehmen, aber ich würde es nicht auf Herkunft und Stand und so, sondern auf Begründung für die Meinung, Belege, ja, auf was für Stelzen, Zahnstocherchen oder auf was für einer soliden Basis fußt denn deine Meinung? Und wenn sie nur auf irgendwelchen Empfindungen und aufgeschnappten Fetzen von irgendwelchen Demagogen und so weiter, wenn sie nur darauf fußt, dann fälle ich eben das Urteil, deine Meinung ist für mich nicht mal satisfaktionsfähig.
Ich finde das brillant. Man könnte so eine Funktion einführen bei Instagram, TikTok, Twitter, dass man dann die Satisfaktionsfähigkeit vom anderen sieht. Und dann weiß man, ob man miteinander debattieren darf oder nicht.
Ne? So ein Bewertungssystem oder so als Alternative zu irgendwelchen Führerscheinen. Ja, wie satisfaktionsfähig ist man aufgrund der Ansichten, die man hat? Und hier, ich habe ja vorhin schon angekündigt, will ich doch nochmal einen Punkt aufgreifen hier mit diesem Buch, Die vierte Gewalt. Mhm. In der Lanz-Show haben die beiden gesessen und sich gerechtfertigt für ihr Buch, ob es denn jetzt gut recherchiert wäre oder nicht. Und darauf haben sie gesagt, naja, man kann ja gar nicht. Man kann ja gar nicht die gesamte Presselandschaft quantitativ statistisch erfassen und damit belegen. Ja, genau, darauf will ich hinaus. Dadurch, dass sie sagen, das kann ich ja gar nicht, kann ja gar nicht beweisen, ob ich mit meiner These recht habe, machen sie sich nicht satisfaktionsfähig. Rezo hat in seinem Video Die Zerstörung der Presse genau das geliefert. Er hat zig Quellen angegeben, in einem Thema, in dem er die Deutungshoheit hatte, nämlich Berichterstattung über ihn selbst, und damit dann gesagt, hierauf fußt meine Kritik. Ich kann euch ganz genau mit zig Quellen auseinandernehmen, wo ihr schlechte journalistische Arbeit leistet. Das macht ihn satisfaktionsfähig. Und das
fand ich auch richtig gut.
Und etablierte Leute wie Brecht und Welzer sitzen da und sagen, ja, kann ich nicht. Kann das nicht, was der Rezo geschafft hat. Und das ist nicht satisfaktionsfähig.
Ich finde das echt einen guten Punkt. Ich habe die Woche einen ganz tollen Zeitartikel gelesen, den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Der heißt, der rationale Diskurs allein hilft nicht weiter.
Oh ja.
Und dieser Artikel hat mir so aus der Seele gesprochen, weil ganz oft sitze ich bei irgendwelchen Meinungsdebatten da, sei es jetzt bei Markus Lanz, also ich sitze dann zu Hause auf der Couch. Ja. Oder halt im Internet und dann denke ich mir... Da sitze ich da halt im Internet und denke mir, warum wird jetzt so viel über die Fakten diskutiert? Mhm. Also auch du sagst das ja gerade, ne? So Rezo konnte das mit den Fakten und so weiter belegen.
Ja, als Basis finde ich das auch nach wie vor richtig.
Ist auch richtig. Ich habe aber folgenden Punkt. Mhm. Ich glaube, wir müssen mehr in Vorarbeit gehen. Also bevor wir überhaupt uns jetzt über Debatten diskutieren, müssten wir erstmal schauen, wie hitzig darf eigentlich eine Diskussion werden. Und ich glaube, umso hitziger eine Diskussion ist, umso schwieriger wird das Ganze, weil unser Gehirn zu dumm wird. Also, und das ist auch in dem Artikel drin. Das hat mich total gefreut, weil ich endlich mal irgendwas gefunden habe, was das auch so belegt aus der Neurowissenschaft.
Ja.
Ich habe immer die Beobachtung gemacht, wenn ich in einem Streit bin und es wird eine total hitzige Debatte, dass beide einfach unfassbar blöde Dinge sagen, die man dann danach wieder zurücknimmt, weil bestimmte Gehirnareale einfach ausgeschaltet werden. Zum Beispiel reflektieren. Mhm. Einfach mal überlegen, was man da eigentlich gerade sagt.
Genau, das wäre zum Beispiel der Neokortex im Gehirn, der dafür zuständig wäre und der verliert einfach im Wettkampf der verschiedenen Gehirnareale, die gerade bestimmen, was man sagt und wie man es sagt. Der Neokortex kackt ab, wenn man zu aufgebracht ist.
Ja, weil dann auch beide Seiten so aufgebracht sind, dass die Verständigung gar nicht mehr funktioniert. Man fühlt sich ja nur noch angegriffen.
Ja.
Wir haben doch so auf Instagram und so weiter sehr reflektierte Diskussionen, wo es dann immer heißt, hey, berücksichtige das, dies und jenes. Mhm. Und ich finde das toll, ich mag das, ich finde es wichtig. Aber ich denke mir jedes Mal, wir funktionieren doch gar nicht so wie Menschen. Wir haben so viele Gefühle und Emotionen und wir müssen das weiterhin berücksichtigen, dass man zum Beispiel auch mal was sagt und dann kommt das falsch beim anderen an und der andere ist total aufgebracht und findet das scheiße und hat dann viele Emotionen. Und dass man dann vielleicht auch mal einen Schritt wieder zurückgeht und sagt, okay, war nicht richtig von mir.
Ja.
Ich habe das gemacht und ich habe diese Emotionen in dir ausgelöst. Und das fehlt mir manchmal, dass wir zu sehr auf einzelne Wörter, die der andere gesagt hat in der jeweiligen Situation und gar nicht so sehr auf die Emotionen schauen, die dahinter stecken. Warum ein Mensch eigentlich in einer aufgebrachten Situation etwas so sagt.
Ich mag auch an diesem Zeitartikel genau das, was du gerade beschreibst, dass er diesen Schritt weiter noch geht und nicht nur sagt, es wäre gut, wenn wir alle mehr Verständnis füreinander hätten, weil das ist klar. Wer denkt das nicht? Aber so richtig konkret als eine Empfehlung, dass man aus dieser heftigen emotionalen Streitstimmung rauskommt, indem man auch einfach beim anderen benennt, ich sehe das, was in dir gerade vorgeht.
Genau.
Also ich ahne oder verstehe, woher es gerade kommt und was mein Anteil daran ist, was ich gerade in dir ausgelöst habe. Allein das, da muss noch nicht mal eine Entschuldigung dazu kommen, weil das ist ja auch schwer, weil vielleicht fühlt man sich ja auch einfach im Recht oder ist im Recht, dann sollte man sich nicht voreilig entschuldigen. Aber es hilft schon so viel, einfach nur zu benennen, das und warum vielleicht beim anderen gerade so viel Emotion ist.
Mir hilft es immer, wenn ich in irgendeiner Debatte bin oder ich mit einer anderen Person nicht wirklich klarkomme, dass ich mir dann denke, weder ich noch die andere Person sind gerade vom Gehirn her fähig, den anderen zu verstehen. Und das entspannt mich. Das entspannt mich ungemein, weil es mir wieder zeigt, okay, wir sind ja auch nur Menschen.
Aber was du da machst, ist, du löst dich von deinem Ego. Wenn du eng an deinem Ego bleiben würdest oder identisch mit deinem Ego bleiben würdest, dann wäre es dir gar nicht möglich, so eine Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, ach, ich beobachte das. Wir sind da gerade in diesem Ding. Ich kann jetzt entspannt sein. Das ist ja ein Ziel von Meditation zum Beispiel, dass man sich von einer anderen Perspektive aus mal selber beobachtet und alles einfach sehr wertfrei, urteilsfrei, einfach nur wahrnimmt.
Vielleicht brauchen wir Meditationsstunden im Social Media.
Wahrscheinlich wäre das.
Das könnte
sinnvoll.
Twitter mal einführen oder so, dass man einfach jeden Tag um 15 Uhr darf man nur meditieren. Und sich dann so kennenlernen, dass da so ein Plan auch mal ist.
Da geht kein Tweet dann, ne?
Ja,
man kann
genau.
Nichts Normales tweeten, sondern dann sind wir wieder beim Qualifikationsthema. Um den nächsten Tweet abzulassen, musst du vorher meditiert haben.
Genau.
Man merkt, die Ansätze, die wir haben, sind alle so ein bisschen Richtung regulatorisch-diktatorisch. Aber da können wir uns ja dann wieder darauf berufen, das wollen wir ja als Menschen. Wir wollen uns ja unterwerfen. Das ist ja in unserer Natur. Ich glaube da natürlich nicht daran, dass das so wirklich ist. In diesem Loki-Beispiel, das ich im Intro meinte, geht das dann auch übrigens weiter, gerade weil es in Deutschland spielt. Ein alter Mann steht dann auf und sagt, nein, wollen wir nicht.
Ich glaube auch nicht, dass wir das wollen.
Ja. Wobei, ich hätte an der Stelle den vielleicht diktatorischsten Ansatz zum heutigen Thema einzubauen. Und zwar gibt es da einen, ich glaube, Neuseeländer, der heißt Jamie White. Und der hat unter anderem ein Buch veröffentlicht, das heißt Crimes Against Logic. Und von dem habe ich zum ersten Mal gehört, weil er provokant formuliert, nein, du hast kein Recht auf deine eigene Meinung. Der geht da richtig komplett gegen dieses, was wir alle ständig hören. Wir haben doch alle, das ist doch Recht auf freie Rede und freie Meinungsäußerung und so. Und der nimmt das ganz spitzfindig auseinander.
Ich mag den jetzt schon.
Ja, ne?
Ja, das finde ich super.
Der sagt, nein, das ist ein theoretisches Recht im Sinne von, du darfst und keiner kann dich deswegen jetzt dann hinter Gitter bringen. Insofern ist es ein Recht. Aber eigentlich bedeutet ein Recht, dass es uns andere mit einer Pflicht versorgt. Also ne, wenn ein Mensch ein Recht hat, dann müssen andere dafür ja auch etwas tun, dass dieses Recht wahrgenommen werden kann. Wir müssen das tragen. Und das gilt für Meinungen nun mal einfach nicht. Du kannst eine Meinung haben, das verpflichtet niemand anderen dazu, sie zu respektieren, sie sich anzuhören, mit dir darüber zu sprechen, was du da für eine Meinung hast. Insofern, also wirklich was Recht bedeutet, haben wir das nicht. Das können wir von niemandem verlangen. Er vergleicht es damit, dass du auch das Recht hast, in einer Diskussion plötzlich wie eine Ente zu quaken. Du hast dieses Recht natürlich, aber du darfst von niemandem verlangen, dass er deswegen mit dir dann auch wie eine Ente quakt.
Ja, das stimmt. Hey, wir haben doch auch eine Sprachnachricht, wie sich dieses Entenquaken mal so bei Menschen sich anhören kann.
Ah, die hier.
Hallo ihr beiden. Ich wollte euch gerne was zum Thema Couple of Opinions fragen. Und zwar, ob ihr diese Menschen kennt, die hinter einer Aussage sehr oft den Satz, also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich irgendwie homophob oder so, ne? Überhaupt nicht, aber... Und dann weiterreden. Und ich denke mir so, oh Mann, ey. Delete-Taste, alles, was du vorher gesagt hast und was jetzt noch kommt, lass es einfach. Dann lass einfach den ganzen Satz weg, weil dann wollen wir deine Meinung sowieso nicht hören.
Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich rechtsradikal wäre, aber...
Also ich bin dann schon immer sehr gespannt auf das Aber.
Ja, da folgt meistens immer irgendwas, wo man sich denkt, nun ja.
Wollen wir uns das zur Angewohnheit machen, dass wir immer sagen, also ich will jetzt nicht so klingen, als wäre ich rassistisch, aber ich habe richtig Hunger. Dass völlig andere Sachen kommen, die nichts damit zu tun haben.
Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man mit den Leuten meistens noch gut reden kann und dass die auch sich sehr oft von anderen Meinungen überzeugen lassen, wenn man gut mit denen redet.
Ich glaube, ich gebe dir da ein Stück weit recht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass andere darauf reagieren mit, boah, nee, das geht gar nicht. Ne?
Ja, es geht auch meistens gar nicht, wie es formuliert ist. Ne? Aber mir geht es oft darum, ich habe das oft aus Akademikerkreisen. Ja. Dass die Akademikerkreise sagen, hast du da mal hingehört? Das geht gar nicht. Und ich denke mir, naja, es gibt halt so viele Menschen, denen ist überhaupt nicht bewusst, wie sie eine Argumentation aufbauen.
Ich würde auch, genau, gerade in die Richtung gehen, dass das hier, wenn man das macht, dieses, ich will nicht so klingen, als ob ich dies und jenes wäre, aber das ist in einem Bild ein Handausstrecken, hilf mir mal, dass ich nicht so klinge, hilf mir mal. Mhm. Die veräußern einen Prozess, den sie eigentlich, also den wir ihnen jetzt abverlangen würden, dass die den selber machen. Dass die sich selber, bevor sie sprechen, einmal den Kopf zerbrechen darüber, wie kommt das beim anderen an? Und da sagen sie dann, nee, hilf du mir mal dabei, ich kann das alleine nicht, diesen Gedankenschritt. Und das kann dann halt Faulheit sein, erst recht, wenn es wiederholt passiert, dass man das so macht. Es kann aber auch einfach echte Überforderung damit sein, das selber ganz zu durchdringen, wie man klingt.
Matthias, ich glaube auch viele Menschen merken das gar nicht, wenn sie eigentlich mit einem Thema überfordert sind. Mhm. Manchmal ist man nicht so gebildet in diesen Bereichen. Und dann denkt man, man sagt etwas, was total okay ist und es versteht doch jetzt eigentlich jeder so, aber dabei hat man totale Scheuklappen auf.
Ja.
Und das zu erkennen, dass man mit Scheuklappen durch die Welt läuft, ich habe auch manchmal so Angst, ne, dass ich unseren Podcast 5 Jahre später höre und mir denke, ach du Scheiße, da hat die so Scheuklappen aufgehabt, die hat es nicht gemerkt, die Kleine.
Es ist so schön, dass du über dich selber die dann sagst. Hast du dich ja dann eh schon distanziert.
Genau.
Ich habe ein Experiment schon öfter gehört und jetzt auch auf TikTok mal gesehen. Es gibt auf TikTok so Accounts, die zeigen auch Originalaufnahmen, Videoaufnahmen von sozialen Experimenten und psychologischen Experimenten, die auch so mit Kindern gemacht wurden früher. Mhm. Ne? Und da habe ich eins gesehen, das finde ich passt genau zu dem, zu diesem Scheuklappending, worüber wir gerade reden. Ich mache das jetzt mit dir. Du musst ein bisschen beschreiben, was ich hier habe. Was habe ich hier?
Streichhölzer.
Sei genauer, habe ich hier wirklich Streichhölzer?
Nee, du hast eine Schachtel, in denen eventuell Streichhölzer drin sein könnten.
Also, was nimmst du an, was drin ist?
Streichhölzer.
Dann schau mal nach.
Du Drecksack, da sind keine Streichhölzer drin. Nee, das sind, Brezel sind da drin.
Kleine Brezeln, okay. Mhm. Jetzt kommt die Frage, was hast du gedacht, was drin ist, als ich dir das gezeigt habe?
Streichhölzer.
Siehst du, das ist schon was, wo Kinder bis zu einem gewissen Alter sagen, na, ich habe gedacht, da sind Brezeln drin. Also die vergessen, dass sie gerade noch gesagt haben, da sind Streichhölzer drin und nehmen die objektive Wahrheit, es sind keine drin, es sind Brezeln drin, als etwas, das schon immer galt. Auch schon vorher. Sie wussten das auch schon vorher. Dann führt man einen dritten Player ein. Ich habe ihn, ich zeige ihn dir.
Mein alter Teddy, den ich selber gehäkelt habe. Der sieht nicht aus wie ein Teddybär, der sieht aus wie Mickey Mouse auf LSD.
Wir haben ihn in einer Folge schon mal vorgestellt. Jetzt ist er da. Und der Teddy, der war vorher nicht dabei, der hat das nicht mitbekommen. Und jetzt kommt die Frage. Der Teddy sieht die geschlossene Streichholzschachtel, Iris. Mhm. Was denkt er, was da drin ist?
Streichhölzer.
Damit hast du den Test bestanden. Hier ist dein Social-Media-Führerschein. Aber auch wieder was, wo Kinder bis zu einem gewissen Alter sagen, na, der Teddy denkt, da sind Brezeln drin. Weil das ja so ist. Weißt du, was ich meine damit? Für Meinungen, ganz viele Menschen gehen so fest davon aus, dass das, was sie schon wissen und erkannt haben, alle erkannt haben müssen und machen daran dann ihren Umgang mit den anderen Menschen fest.
Boah, das ist genau das auf den Punkt, was ich ganz oft denke. Das ist, Matthias, ich weiß nicht, wie ich das in den Podcast packen muss, ne? Weil das ist, aber das beschäftigt mich, genau das.
Ja.
Dass mich das manchmal so ärgert, dass manche, besonders Aktivisten, in diversen Bereichen sich so intensiv mit den Themen schon auseinandersetzen und dann zum Beispiel von, weiß ich nicht, Tante Erna
ja.
sich jetzt dann einfordern, dass sie das doch bitte auch alles weiß, wenn sie gerade redet. Und ich mir dann denke, ist ein bisschen schwierig, weil die hat irgendwie einen Fulltime-Job, ist in einem System groß geworden, die meint das wirklich dann nicht böse, aber man muss irgendwie schauen, dass sie mit an der Veränderung mitmacht.
Exakt. Das ist genau das, was ich meine damit. Ja.
Ja. Das hast du schön gemacht mit dem Experiment. Danke. Ja.
Nein, ich danke dir. Du hast wunderbar mitgemacht, Iris.
Und ich hasse das. Nein, ich danke dir. Das ist immer so verlogen. Ah!
Du hast halt das Experiment wirklich ganz toll mitgespielt, Iris. Mhm. Und der Teddy auch. Mhm. Der wusste, dass da Brezeln drin waren. Ich habe ihm das vorher gesagt.
Weißt du, was mir heute noch in der Folge fehlt? Mhm. Eigentlich machst du immer die Bedeutung des Wortes. Also du erklärst es.
Oft. Ja, stimmt.
Wie ist das mit Meinung?
Das ist eine gute Frage, weil Meinungen, hört man ja schon, hat so viel mit mein zu tun. Mhm. Das ist einfach nur im Deutschen so, dass man darauf besteht, das ist meine Meinung. In allen anderen Sprachen ist es ja Opinion. 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 Aus dem Lateinischen. Opinare. Glauben, meinen, halten, für. Es ist eine aktive Sache, dass man auf die Welt schaut und sie auf eine bestimmte Weise beurteilt. Aber wir bestehen darauf, dass uns das gehört.
Meinst du, es ist dann auch so eine kulturelle Sache, dass die Leute im deutschsprachigen Raum schon eher wirklich so aus einer emotionalen Sicht argumentieren?
Bis 2014 hätte ich das gesagt. Aber dann kam Trump und es gab in England Boris Johnson. Mhm. Jetzt ganz aktuell in Italien gibt es neuerdings eine ultrarechte Regierung. Ich würde wirklich nicht sagen, dass dieses leidenschaftliche Festhalten an den Scheuklappen etwas nur Deutsches ist.
Ah, ich weiß nicht, ob überhaupt Festhalten an Scheuklappen was Deutsches ist.
Nee, genau, ich glaube auch früher nicht, hast recht. Nee, ich meine, es ist ja nicht die erste faschistische Regierung in Italien.
Ich kann zumindest sagen, aus der kreativen Bubble, die Deutschen sind, anders als in anderen Ländern, nicht wirklich emotional begeisterungsfähig. Muss schon viel tun, damit hier auch mal eine Begeisterungswelle auslöst. Hat aber damit zu tun, und das mag ich sehr an Deutschland, dass man alles so gut durchdenkt. Mhm. Ich finde, die krass durchdachtesten Kampagnen mitunter oder Ideen kommen oft aus Deutschland.
Weißt du, was ich mich da manchmal frage? Wie war das denn vor Hitler und Goebbels? Waren wir da hier ein total begeisterungsfähiges Land? Weil ich frage das deshalb, weil manchmal führe ich das darauf zurück. Das letzte Mal, als dieses Land sich hat begeistern lassen für...
Wollt ihr den totalen Krieg?
War halt traumatisch und seitdem will das hier keiner. Also natürlich nur eine Randgruppe, ne? Aber seitdem ist das hier suspekt. Und vorher? Ja, ich meine, also klar, Schiller, Goethe, Sturm und Drang, das war sehr leidenschaftlich. Aber war das...
Hexenverbrennung war auch mega leidenschaftlich.
Ja.
Da, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das wäre mal voll interessant. Also wenn sich da irgendjemand auskennt und so ein bisschen weiß, wie war das früher soziologisch in Deutschland, das würde mich auch richtig interessieren.
Also es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte dafür, dass das auch vor Hitler hier schon in einem Kaiserreich, die deutschen Tugenden, ja, Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, das klingt für mich auch nicht emotional, leidenschaftlich, begeisterungsfähig. Das klingt auch schon etwas starr.
Ich glaube, das hat mit dem Wetter zu tun. Es ist ein bisschen kühler hier und so.
Ja, aber dann wäre Winter. England wäre dann ja noch extremer, oder? Oder ist es exakt unsere Melange?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dazu keine Meinung.
Abschließend, bevor wir zum Outro gehen, würde ich sonst nur noch sagen, dass es ein Zeichen von Intelligenz ist, seine Meinung zu ändern. Und ich glaube, dass das in einer Gesellschaft, die verlangt, dass du bitteschön gerade zu stehen hast, auch wieder hier Disziplin, ne? Mhm. Du hast was gesagt, steh dazu. Da ist das zu verpönt, wenn jemand seine Meinung aus Gründen ändert. Es ist ja nicht ein Fähnchen im Wind sein und den Leuten immer noch nach dem Mund reden, sondern wenn du neue Dinge hörst, die du vorher noch nicht wusstest, dass du es zulässt, dass das deine Meinung verändert, das ist ein Zeichen von Intelligenz.
Was machen wir jetzt da draus?
Wir können daraus ein Outro machen.
Wer unsere Meinung, also wann wir mal unsere Meinung geändert haben.
Ja, weil, ey, das ist, ich weiß nicht, ob es euch beim Hören gerade genauso geht. Ist das nicht sehr schwer, sich an etwas zu erinnern, wo man mal seine Meinung geändert hat?
Ich weiß eine Sache bei mir.
Okay, was?
Reality TV. Da habe ich.
Findest du das jetzt gut?
Nein, also Trash TV.
Fandest du es mal gut, ne?
Gut ist zu viel gesagt. Mhm. Ich gebe zu, ich kannte alle Formate. Mhm. Und das, ich rede es auch nicht schön. Immer wenn ich Fernsehen geguckt habe, habe ich das aus einer konzeptionellen Sicht geschaut. Ich habe immer geguckt, okay, wie wurde das Ganze konzipiert, was passiert da? Mhm. Und in den ersten Folgen es gibt diese eine Staffel von Dschungelcamp mit Mathieu Carrière, das ist einfach Fernsehgeschichte.
Ja,
ne?
Ja.
Habe ich auch sehr spannend mitverfolgt. Und ich weiß noch, du warst damals sehr kritisch. Wir haben uns kennengelernt und sobald du irgendwie neben mir saßt, hast du gesagt, die Scheiße kann ich mir nicht antun, das mache ich nicht mit. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ach, der Matthias, so ein Nerd, der will einfach nicht. Und inzwischen, muss ich sagen, habe ich da echt meine Meinung geändert, weil ich merke, dass das immer perversere Züge annimmt und dass das alles nur noch scripted Reality ist. Also jetzt zum Beispiel Sommerhaus der Stars, da hatten mir so ein paar Leute geschrieben, haben gemeint, hey Iris, guckst du dir da die aktuelle Staffel an? Und da gab es irgendwie so eine Szene, dass so ein Typ gemeint hat, ja, er muss aufs Klo gehen und dann musste seine Freundin mitgehen, weil er kann nur aufs Klo gehen, wenn sie ihm zuschaut.
Wie bei uns beiden.
Genau. Und dann hatte mir das jemand geschickt und hat halt gemeint, ja, voll krass, oder? Und dann habe ich gemeint, das ist doch gescriptete Scheiße. Und das ist so dumm. Und ich hab mir gerade irgendwie so gedacht, ich habe immer früher meine Mutter ausgelacht, wenn sie Barbara Salisch ernst genommen hat. Jetzt machen wir das, dass wir plötzlich Reality-TV dann ernst nehmen, also Trash-TV. Hm. Und das ist einfach nur komplett verblödeter Schwachsinn, der immer extremer wird. Und ich habe damals nicht diese Weitsichtigkeit gehabt. Ich habe immer gedacht, ja, okay, das ist so ein Teil des Fernsehens. Aber wenn man ja jetzt so hinschaut, es ist der Teil vom Fernsehen. Also, welche neuen Promis kommen denn? Es ist immer aus dem Trash-TV-Bereich. Hm. Wir haben da so unglaublich viel Nachwuchs. Und wir kennen ja auch einige Manager und so und wissen halt, wie läuft so dann dahinter. Und da weiß man einfach, okay, das ist eine Maschinerie und da gibt es bestimmte Regeln und danach musst du dich halten. Und ich finde, das ist eine ganz beschissene Branche und ich finde es langsam pervers, in welche Richtung das geht. Und ich finde, es braucht man einfach auch nicht.
Okay, das ist ein deutlicher Meinungswechsel.
Das ist ein richtig deutlicher Meinungswechsel. Und ich hätte voll Bock mit den Leuten aus dem Trash-TV. Es soll nicht gegen die Leute, gegen das Trash-TV gehen, ne? Mhm. Aber zum Beispiel so der Paul oder so, der Bachelor, ne? Mhm. Mit dem würde ich voll gerne das TV-Format TV macht schlau machen.
Ja, ja.
Weil Paul, wir haben ihn ja mal kennengelernt, ist kein dummer Mensch.
Und in Ordnung irgendwo. Also zumindest in der...
Ja.
In dem Ordnung. Ausmaß, in dem wir ihn kennengelernt haben.
Ja.
Weiß ja nie, was dann noch dahinter ist.
Ja, also wenn jetzt da irgendeine andere Scheiße kommt, Leute, so gut kannten wir den auch nicht. Der hat mir einfach was zum Essen ausgegeben und das war super nett. Und wir haben uns den ganzen Abend mal unterhalten, das war auch super nett. Aber wenn da jetzt irgendein Kack rauskommt, ich kann nichts dafür tun, das ist einfach, ja. Wo hast du deine Meinung geändert?
Ja, im selben Feld und andersrum. Ich habe mich gerade für Naked Attraction beworben. Ja. Nein. Da habe ich nach wie vor meine Meinung, dieselbe. Bei mir wäre es was, aus Folge 1 unseres Podcasts, da habe ich das damals so beschrieben, es war ja Couple of Shitstorms, und ich habe gesagt, wir sollten nicht mehr darüber nachdenken, was man sagen darf oder nicht darf und was man sagen muss, ne? Dieses Dürfen und Müssen, sondern dass wir so dran gehen sollten zu fragen, was wollen wir denn eigentlich sagen, vor allem öffentlich, unter der Voraussetzung, dass wir etwas wissen, also dass wir mit Wollen und Wissen arbeiten. So, diese Meinung so formuliert ändere ich nicht. Ich finde die nach wie vor gut und richtig.
Mhm.
Aber, um mal hier so ein bisschen versöhnlich zurückzuschließen, den Kreis auf unseren Anfang und auf dieses wiederkehrende Precht- und Wälzer-Thema, ne, dass die dann dahin gehen und sagen, oh, es ist alles gleichgeschaltet. Ich weiß nicht, ob sie dieses Wort verwendet haben, ist mir auch egal. Aber ich will ein bisschen darauf zugehen, dass es Leute gibt, die sich doch bedroht fühlen von der Kultur, in der wir gerade leben, in der sehr viel Empfindlichkeit herrscht. Ich will nur auf die zugehen, ich will nicht sagen, die haben komplett recht, aber ich ändere meine Meinung dahingehend, dass ich denen alles absprechen würde und sagen würde, ey, setz doch einfach nur meine Brille mit dem Wollen und Wissen auf, dann habt ihr es schon. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Da verändere ich meine Meinung. Das ist nicht so einfach. sich immer schon gut Gedanken darüber zu machen, wie kommt das denn an? Wir haben es vorher in der Folge jetzt auch schon gesagt, ne? Das ist nicht einfach, sich diesen Kopf zu zerbrechen. Und es ist völlig legitim, das zu sagen. Zu sagen, ich kann das nicht so leicht. Und ich fühle mich überfordert davon. Mhm. Ja, das ändert meine Meinung so ein bisschen an der Stelle. Ich habe noch was, wo sich meine Meinung geändert hat. Mhm. In der letzten Folge habe ich gesagt, wir können doch keine ganze Folge über das Thema Stühle machen. Ich revidiere. Die nächste Folge heißt Couple of Chairs. Ich habe viele Fragen an dich.
Ich werde viel vorbereiten. Ich bin selber gespannt. Also ich werde jetzt einfach mal sagen, nächste Folge wird eine sensationelle Folge. Aber ich weiß noch nicht, ob die sensationell wird. Ich habe keine Ahnung. Ich hab da, ja,
dann ändern wir vielleicht da nochmal unsere Meinung.
Wenn ich reg mich so über mich auf, dass ich gesagt habe, ich könnte da eine ganze Folge drüber machen. Jetzt muss ich halt auch abliefern, ne?
Ja. Ach, ich helfe dir mit Fragen dann.
Ich hab richtig so wie so ein Referat, weißt du, wenn du das halten musst. So fühle ich mich gerade. Hoffentlich wird's gut benotet. Mal gucken.
Ich suche auch Sachen raus. Wir kriegen das schon hin. Schickt uns gerne scheiß Probleme und gebt bitte gerne, wenn sie positiv ist, eure Meinung preis über unseren Podcast in Form von Sternebewertungen, in Form von Kommentaren.
Und abonniert den irgendwie. Ja. Also abonnieren ist anscheinend sehr wichtig.
Ja.
Das tut gut. Ey, und teilen und
wir
so.
Wir freuen uns mal im Ernst, ne? Wenn wir ab und zu gucken, ob es einen neuen Kommentar gibt auf Apple Podcasts und so.
Ich lese alle.
Wir lesen die und freuen uns tierisch darüber. Die sind richtig toll. Die macht uns richtige Geschenke damit.
Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank dafür. Also auch für jeden, der bisher kommentiert hat. Weil das sind, das muss man auch mal sagen, und da würden wir uns auch bedanken, das ist nicht einfach nur, hey, voll cool, danke, sondern selbst das wäre super, ne?
Ja.
Aber ihr schreibt viel. Ihr sagt, was euch daran gefällt und wie und wo. Und ich weiß das sehr zu schätzen.
Ich auch. Tschüss, ihr Mäuse.
Tschüss. Rrrr. Rrrr. Miau.